Ach, könntet ihr doch sehen, was ich von hier vorne sehen kann. Ich freue mich. Und ich freue mich mit euch, dass wir ins Wort Gottes schauen und dass wir etwas von dem lernen, der so voller Güte ist, der so gut ist. Und wie schön, dass wir das eben schon bekennen durften, dass uns seine Güte unser ganzes Leben begleitet. Herr Jesus, so danke ich dir dafür, dass das wahr ist und dass wir uns darauf stellen können. Deine Güte, deine Gnade, sie begleitet uns unser ganzes Leben. Danke, Herr, für die Spuren, die wir bereits davon erkennen können in unserem Leben. Vater, wenn wir jetzt in dein Wort schauen, dann wollen wir lernen von dir. Zeig du uns eine neue Dimension von deiner Güte und Gnade, von deiner Liebe zu uns und hilf uns zu lernen, dass wir Botschafter deiner Liebe sind und dass sie uns aus allen Poren hervorquillt, weil wir so gefüllt damit sind. Dir sei Ehre. Amen. Vor einiger Zeit hatte ich eine Gerüstbaufirma bei mir zu Hause. Ist schon ein bisschen was her, aber wie üblich, wenn Handwerker da sind, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wir verteilen dann Getränke und Kaffee und so, ne, und sorgen dafür, dass die mit viel Schwung und ohne Durst arbeiten. Dann kam ich darüber mit dem Vorarbeiter ins Gespräch und der Vorarbeiter sagte mir, bedankte sich da überschwänglich und eigentlich war ich so ein bisschen in dem Modus, da ist das denn nicht normal. Und dann erzählte er mir von einer Situation, wo ein besonders heißer Sommertag war und die ganze Truppe war ordentlich am Malochen. Und das Blöde war, dass an diesem Tag die Vorräte ausgegangen sind, die sie mitgenommen hatten. Das heißt, sie hatten nichts mehr zu trinken. Und der Bauherr, der hatte eine grandiose Idee. Der stellte sich nämlich mit einer gekühlten Wasserflasche in seinen eigenen Garten, beobachtete das Treiben und machte keine Anstalten abzugeben. Was er hatte, war ein Rat für die Gerüstbauer. Hättet ihr euch etwas mehr zu trinken mitgebracht, hättet ihr keinen Durst. Ich glaube, der wurde nicht zum Bauherrn des Jahres gewählt von den Jungs da auf dem Gerüst. Und der Vorarbeiter erzählte mir dann, dass er da so seine eigenen Mittel hatte, die Rechnung etwas nach oben zu treiben, um da so für einen gewissen Ausgleich zu sorgen. Und ich muss sagen, ich hatte Sympathien dafür. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich, naja. Aber lasst uns das Ganze mal unter der Frage beleuchten, was ist gerecht? Zunächst einmal geht es ja hier um eine Geschäftsbeziehung zwischen einem, ich denke, Bauherrn und einer Firma. Und da wird eigentlich was getauscht, nämlich Gerüst gegen Geld. In keinem meiner Verträge steht, dass ich dort Getränke stellen muss. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das nirgendwo drin gelesen, in Kleingedruckten. Und mit ein bisschen Distanz muss man auch sagen, der Bauherr hatte doch mit seinem Rat auch recht, oder? Also ein bisschen mehr Getränke, kein Durst. Ja, das ist ja eine bestechende Logik. Eigentlich hatte er vollkommen recht. Warum fühlt sich das für uns trotzdem nicht gerecht an? Warum haben wir mehr Sympathien mit dem Vorarbeiter, der dem einen reinwirkt? Deshalb, weil Gerechtigkeit nicht nur ein Zug-um-Zug-Geschäft ist. Hier geht es nicht nur um Rechte und Pflichten, um Anwendung von Gesetzen. Es geht darum, dass wir Menschen in Not helfen. Und wenn jemand Durst hat, dann stellt man nicht die Frage und analysiert erstmal in einer kleinen Umfrage, warum derjenige Durst hat, sondern man gibt ihm zu trinken. Das ist Gerechtigkeit, oder? Ich will mit euch heute eine Begebenheit aus dem Johannesbrief anschauen, wo es um die Antwort auf die Frage geht, was ist gerecht? Sie steht nicht formal so darin. Also wenn ihr mich festnageln wollt, so nicht. Aber ich glaube, Jesus beantwortet sie. Die Begebenheit hat etwas mit Wasser zu tun und mit einem gerechten Urteil. Aber bevor wir den Text lesen, möchte ich euch gerne was über die jüdischen, über den jüdischen Feiertagskalender erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr vertraut seid mit dem Sukkot-Fest, dem Laubhüttenfest. Es wird 7 Tage lang gefeiert und es ist eine von diesen Wallfahrtsfesten, wo sich alle männlichen Juden auf den Weg nach Jerusalem machten und man feierte es ausgiebig und lang. Es ist 5 Tage nach dem großen Versöhnungstag und wir kennen das tatsächlich eher unter dem Begriff Laubhüttenfest. Es erinnert an den Auszug aus Ägypten, dort, wo man aus der Gefangenschaft rausgeführt wurde von Gott in die Wüste und wo man angewiesen war auf den Schutz, auf die Versorgung Gottes. Es wird im Anschluss an die Ernte gefeiert. Es ist so eine Art Erntedankfest. Deshalb, weil man weiß, unsere Versorgung kommt von Gott. Und wenn dort Wasser auftaucht in der Bedeutung, dann spielt das natürlich eine große Rolle. Natürlich in der Wüste. In der Wüste ist Wasser essentiell. Aber genauso in einem Land, was von Landwirtschaft geprägt ist. Dort bedeutet Wasser eine gute Ernte. Und genau während dieses Festes, am Höhepunkt dieses Festes, am siebten Tag, ergreift Jesus das Wort und ich lese aus Johannes 7, Abvers 37, am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jedem Zeitpunkt aber noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Und wenn Jesus zu diesem Zeitpunkt und mit diesem Bild auf sich hinweist, dann wird damit der Anspruch, den er hat als Messias, sehr deutlich. Warum? Der Messias ist dieser lang ersehnte Retter, der ewige Herrscher, auf dem im Alten Testament mit vielen Prophetien bereits hingewiesen worden ist. Und man kannte aus Jesaja genauso auch dieses Bild von dem Wasser. Jesus sagt damit, die Versorgung, dafür stehe ich. Ich bin dieser lang ersehnte Retter und Messias. Und der Heilige Geist, der wird die Gegenwart Gottes, die auch beim Auszug da war, in eine ganz neue Dimension führen. Und tatsächlich sorgt diese Selbstaussage Jesu dafür, dass die Menschen sich entscheiden mussten. Denn es gab an diesen Selbstaussagen nicht viel zu rütteln. Der hat sich nicht versprochen. Und wenn das wahr ist, was er sagt, dann heißt das, entweder ist er dieser Messias und Retter oder er hat nicht mehr alle Latten am Zaun und ist ein Scharlatan. Da musst du dich entscheiden. So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. So heißt es in den Versen 43 und 44. Weißt du, wenn diese Auseinandersetzung ein Boxkampf gewesen wäre, dann hätte in diesem Moment die Ringglocke geläutet. Und die erste Runde wäre eindeutig an Jesus gegangen. Unfähig, sinnvoll darauf zu reagieren. Seine Schläge oder seine Aussagen konnten sie nicht parieren. Er hat eine wichtige Aussage rausgehauen und seine Gegner waren machtlos. Keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Aber ein Boxkampf besteht ja nicht nur aus einer Runde, sondern aus mehreren. Und die Ringpause, die jetzt entsteht, die haben seine Gegner genutzt, um sich zu beraten und um einen richtig guten Plan gegen Jesus zu entwickeln. Eine Strategie, wie sie diesen Kampf in jedem Fall gewinnen und Jesus in eine Ecke drängen, wo er keine Chance hat, mehr rauszukommen, wo er am besten sich selbst besiegt. Also, wir klingeln mal das zweite Mal und schauen, wie die zweite Runde aussieht. Ich lese aus Johannes 8, die Verse 1 bis 6a. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Die ganze Situation ist echt skurril. Wir bekommen wenig Infos über diesen Ehebruch, der dort stattgefunden hat. Keine Kisscam in der Nähe. Ja? Aber meines Wissens braucht es zumindest mal zwei Personen für einen Ehebruch, oder? Also so viel weiß ich. Wo ist die andere Person? Warum zerrt man da diese Frau her? Wo ist der Konterpart, der da mitgemacht hat oder die da mitgemacht hat? Dann die Frage, was sagst du dazu? Als wenn das Gesetz an dieser Stelle nicht vollkommen klar wäre. Warum fragt man Jesus jetzt nach seiner Meinung? Ja? In 3. Mose 20, Vers 10 heißt es, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. So steht es im Gesetz. Dass Jesus nun scheinbar in die Ecke gedrängt ist und nicht mehr rauskommt aus dieser Ringecke, das entsteht aus der politischen und der religiösen Situation der damaligen Zeit. Diese ganze Konfrontation, wir haben das eben gelesen, findet im Tempel statt. Stell dir ruhig vor, im Tempel gibt es drei Gänge rund um diesen Bezirk, wo Jesus lehrte, herum. Und dort patrouillierten die Römer. Die Römer wussten nämlich sehr genau, dass wenn es einen Aufruhr gibt, und wir sind ja schließlich die Besatzer in diesem Land, und müssen für Ordnung sorgen. Wenn es einen Aufruhr gibt, dann wird der in diesem Tempelbezirk entstehen. Und so beobachte man das Treiben dort sehr genau und hörte sehr genau zu, was Leute lehrten. In den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten hatte Jesus also, die Ringecke, ihr denkt dran, zwei Möglichkeiten zu reagieren. Die erste Möglichkeit war, dass er dieses Todesurteil bestätigte. Das sagt, ja, ist ja eindeutig, das Urteil ist Tod, steinigen. In dem Moment wären die Römer sofort da gewesen und hätten Jesus festgenommen als Aufrührer. Sie hätten ihn hinter Schloss und Riegel gesteckt und hätten ihn für eine ganz, ganz lange Zeit nicht mehr rausgelassen. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass Jesus so eine Art Relativierung gemacht hätte. Er hätte gesagt, ja, ihr wisst ja, was in unserem Gesetz steht, aber wir müssen auch der Realität unserer politischen Gegebenheiten ins Gesicht schauen. Und deshalb ist unsere Mission im Moment Geduld haben und warten. Das passte aber überhaupt nicht zu dem Anspruch des Messias, wenn er sowas gesagt hätte. Man erwartete doch, dass derjenige den Römern die Stirn bietet, dass er endlich mal befreit und sich gegen die Römer stellt. Das eine oder das andere, es wäre beides auf das Gleiche rausgelaufen. Jesus hätte sich selber besiegt. Er wäre in der Bedeutungslosigkeit verschwunden oder in irgendeinem Kellerverlies, wo man ihn lange nicht mehr gesehen hätte. Eine Situation scheinbar ohne Ausweg, in der Ringecke gefangen. Ich lese weiter. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz, die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau. Jesus saß als Lehrer ja bereits. Das ist umgekehrt, als jeder ist so. Ne? Also Jesus sitzt als Lehrer, alle anderen stehen und hören ihm zu. Von daher war der Weg bis zum Boden nicht so weit. Eine Situation, wo er mit dem Fingern etwas in die Erde reinritzt, reinschreibt. Eine Handlung, die kommuniziert. Womit er eine ganz klare Botschaft aufsendet. Warum ist das so? Wir kriegen ja nicht übermittelt, was dort steht. Es gibt Leute, die sagen, der hat die Sünden der Umstehenden in den Sand geschrieben. Vielleicht hat er aber auch einfach nur das Urteil geschrieben, Tod. Wir wissen es nicht. Aber die Handlung kommuniziert. Was ihr wissen müsst, ist, Der Tag nach diesem Laubhüttenfest, nach den 7 Tagen, der 8. Tag quasi, wurde auch als Sabbat gefeiert. Und am Sabbat war es verboten zu arbeiten. Nun gab es viele Auslegungen darüber, was Arbeit ist. Und eine der Auslegungen lautete, dass Schreiben Arbeit ist. Warum? Weil Schreiben bleibende Spuren auf dem Papier hinterlässt. Bleibende Spuren, das ist das Stichwort. Das macht Arbeit aus. Das wusste man. Das war genau der Punkt, an dem sich entscheidet, was ist verboten, was ist erlaubt. Wenn Jesus jetzt in den Staub schreibt, hinterlässt er dann bleibende Spuren? Ein Windstoß und alles ist weg. Ein Windstoß und alles ist weg. Von daher, Jesus pariert diese Situation und macht den Pharisäern und Schriftgelehrten deutlich: Wisst ihr, ich kenne mich aus mit euren Regeln und Auslegungen. Ich bin vertraut mit dem Gesetz. Ich weiß, um was es geht. Aber ich habe auch eure Motive durchschaut. Und dann kontert er mit dieser prägnanten Aussage: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Wisst ihr, wenn es zu einem Todesurteil gekommen wäre, dann hätten die Römer nicht nur die Frage gestellt, wer hat es angeordnet, sondern sie hätten auch die Frage gestellt, wer hat denn angefangen? Wer hat denn den ersten Stein geworfen? Wer hat es vollstreckt? Und damit war es nicht nur eine Falle für Jesus, sondern Menschen wären gezwungen gewesen, selber Farbe zu bekennen und zu sagen, ich stehe genauso dahinter. Und gleichzeitig sagt er, wenn ihr ohne Sünde seid, ja, aber das waren sie nicht. Das wussten sie auch. In Prediger 7, Vers 20, ein Vers, der ihnen sehr geläufig ist, dort heißt es, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Das wussten die Pharisäer und die Schriftgelehrten besser, als wir das wussten. Das konnten sie auswendig. An sich müsste ich jetzt zur Ringglocke gehen und sagen, ich läute nochmal. Aber so wie Jesus mit den Leuten umgeht, passt keine Ringglocke. Die ist einfach nicht angemessen. Es geht nämlich Jesus Christus nicht um Sieg und Niederlage. Er beobachtet nicht, wie seine Gegner aus dem Ring schleichen. Er genießt seinen Sieg nicht. Seine Augen bleiben auf dem Boden gerichtet, während er schreibt. Jesus bleibt in dieser Situation aus meiner Sicht seiner großen Mission treu. Und die finden wir in Jesaja 42, Vers 3. Auch eine Verheißung auf den Messias hin. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Gerechtigkeit für Jesus heißt eben nicht Sieg oder Niederlage. Recht haben und Recht bekommen. Es steht weniger für die Verurteilung dieser Person, die dort vielleicht an den Haaren herbeigezerrt worden ist. Sie steht dafür, gerecht umzugehen mit einer Person. Sie in den Blick zu haben und sie in den Mittelpunkt zu stellen. Wisst ihr, unser Rechtssystem ist geprägt von römischem Recht. Wenn ihr heute BGB, HGB anguckt, ganz viel römisches Recht, die Basis, in allen Grundzügen römisches Recht. Und deshalb haben wir auch ein Symbol für unser Rechtssystem, Justitia, eine römische Göttin. Was hat sie? Sie hat Augenbinden zum Zeichen dafür, dass man sagt, kein Ansehen der Person. Sie hat eine Waage in der Hand zum Zeichen dafür, dass man sorgfältig abwägt, wie die Sachlage ist. Und sie hat ein Schwert in der Hand. Zum Zeichen dafür, dass Gerechtigkeit durchgesetzt werden muss. Und trotzdem wissen wir, dass Recht haben oder vor Gericht einen Sieg zu erringen oder ein Urteil zu bekommen, nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, oder? Ist mir kaum passiert, dass zwei Leute vor Gericht waren und gegeneinander gekämpft haben und beide gesagt haben, super, das ist Gerechtigkeit gewesen. Von den Pharisäern und Schriftgelehrten können wir extrem viel lernen. Die Treue zum Gesetz, hey, die haben uns wirklich was voraus. Die Konsequenz, mit der sie umsetzen, was sie lesen, die Ernsthaftigkeit ihres Glaubens. Viel können wir von ihnen lernen. Und trotzdem verpassen sie den Kern des Evangeliums, wenn sie Gesetze so anwenden, wie wir das hier sehen. Wenn Jesus die Frage, was ist gerecht, beantwortet, dann wird dabei nicht römisches Recht umgesetzt. Nein. Es wird auch nicht umgesetzt, was die Pharisäer und Schriftgelehrten sich so denken, wie man das zu tun hat. Nein. Wie Jesus mit der Frau umgeht, können wir im Anschluss lesen. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtet sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Wisst ihr, die Frau wurde als Fall in die Mitte einer Diskussion gestellt, als Bauernopfer, als Objekt. Es geht einzig und allein darum, Jesus zu besiegen. Es ging den Pharisäern und Schriftgelehrten zu keinem Zeitpunkt um diese Frau. Sie ist in dem Fall das geknickte Rohr, das um des größeren Anliegens willen geknickt werden soll. Sie ist so ein glimmender Docht, den Jesus Christus jetzt mit seinem Urteil auslöschen soll. Aber das macht er nicht. Und das ist die Gerechtigkeit, die wir von Jesus Christus lernen können. Was heißt das für uns persönlich? Was ist gerecht? Es bedeutet zunächst mal, dass Jesus Christus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wisst ihr, mir ist es wichtig, dass wir als Jesus-Nachfolger nicht Fälle diskutieren. In der Diskussion immer, ich bin mal raus, wenn jemand sagt, nehmen wir mal einen Fall. Ich bin raus. Jesus ist konsequent mit dem einzelnen Menschen unterwegs und stellt ihn in den Mittelpunkt dieser Diskussion. Was ist gerecht? Es bezieht sich auf einen rechten Umgang mit dem bedürftigen Menschen. Verstehe mich nicht falsch, es geht nicht um Beliebigkeit im Umgang mit Sünde, absolut nicht. Jesus hat Sünde sehr ernst genommen. Er hat sie so ernst genommen, dass er sogar dafür gestorben ist. Dass Schuld und all das, was uns trennt, ausgeräumt wird, weil es real ist. Aber Justitia hat, glaube ich, kein Symbol für Gnade. Für Güte, für Barmherzigkeit, für Erbarmen und Vergebung. Ich liebe es, Diskussionen zu führen. Und ganz ehrlich zu sein, ich habe am liebsten vor der Diskussion Recht und nachher. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber in dieser Erzählung braucht es tatsächlich keine Ringglocke mehr, wenn Jesus Christus über Gerechtigkeit spricht. Sie spielt keine Rolle. Wenn wir von Jesus lernen wollen, für unseren Umgang mit Gerüstbauern, mit unseren Nächsten, dann heißt das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Es ist vollkommen egal, warum die keine Getränke haben. Gib denen was zu trinken. Das ist die Botschaft. Wo sind wir gefordert? Wo seid ihr gefordert? Wo bin ich gefordert? Dass wir mal den Boxring verlassen und uns den Menschen wieder zuwenden, die eigentlich Opfer der Gerechtigkeit geworden sind. Jesus nimmt das Gesetz sehr ernst. Er ist überhaupt nicht wischiwaschi. Null. Sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist der Rat, den er der Frau gibt. Und ich glaube, er darf ihr den geben. Weil er sie angeschaut hat, weil sie nicht zu einem Fall geworden ist. Und vielleicht ist sie die Einzige in dieser Situation, die tatsächlich aus dem Wasserglas einen Schluck genommen hat. und das erfahren hat, was dort an Gnade und Güte auf sie wartet. Und deshalb will ich heute auch eine Einladung aussprechen. Weißt du, wenn du Durst hast, wenn du sagst, ich war schon viel zu lange unterwegs, um mich selber zu versorgen, dann gilt diese Einladung Jesu in gleicher Weise für uns, für dich und für mich. Wenn Versuche aus deiner Vergangenheit gescheitert sind, dich selber zu versorgen, dann wird es Zeit, dass du endlich einen Schluck aus von dem nimmst, der dich wirklich versorgt, der sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Es ist manchmal hilfreich, einfach ein Gebet mitzusprechen. Ob du das zum ersten Mal machst oder weil du sagst, ich möchte endlich das Gleis verlassen, auf das ich mich eigentlich so eingeschossen habe, wie ich Gerechtigkeit interpretiert habe. Und deshalb lade ich dich ein, dass wir ein Gebet gemeinsam sprechen. Ich gehe davon aus, dass es eingeblendet wird. Von daher lese ich schon mal. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist, den Tod besiegt hast und lebst. Bitte vergib mir all meine Schuld. Ich will ab heute dir nachfolgen und alle Bereiche meines Lebens unter deine Herrschaft und Führung stellen. Mach aus mir eine neue Schöpfung. Stärke meinen Glauben und gib mir deinen Heiligen Geist. Dir will ich ab jetzt vertrauen und nach deinem Wort leben. Du bist mein Herr, ich gehöre dir. Ich danke dir für das neue, ewige Leben, das jetzt für mich beginnt.